Im Gebetsheft für Myanmar las ich über die Begegnung mit einem buddhistischen Mönch. Er war überzeugt, er würde auf einer höheren Stufe stehen als die Dorfbewohner, die ihm das Essen spendeten. Gute Taten seien schließlich nur der Anfang, Meditation dagegen sei der wahre Weg des Buddhismus. Er selber meditiere meistens den ganzen Tag, manchmal sogar monatelang weit weg im Dschungel. Der Gesprächspartner fragt ihn, ob er meine, dem Nirvana, das ist der Himmel oder die Erlösung für die Buddhisten, nahe zu sein. Der Mönch schweigt. Dann seufzt er. Und dann sagt er leise, ich bräuchte noch 1000 Leben, bis er dieses weit entfernte Ziel erreichen könnte. 1000 Leben. Was für eine Perspektive. 1000 Leben mit unsäglichen Entbehrungen, um dann vielleicht einmal diese Reinheit zu erreichen, dass es für das sogenannte Nirvana reicht. Ein Leben voll von Meditationen, um eine Reinheit zu erreichen. Müsst ihr euch das mal vorstellen. Uns ist ja manchmal schon zu viel, am Sonntagmorgen aufzustehen, in Gottesdienst zu gehen. Aber meditieren von morgen bis zum Abend, Tag um Tag, und dann noch von den Spenden der anderen leben. Und doch bräuchte es 1000 Leben. Ehrlich gesagt kann ich nicht wirklich verstehen, warum der Buddhismus bei uns trendig geworden ist. Überall stehen Buddha-Statuen in den Wohnungen, dienen sie als Accessoire. Ich kann das nicht begreifen. Warum ist das so trendig? Das Evangelium bietet doch eine ganz andere, aussichtsreichere Perspektive. Da heißt es zum Beispiel, wenn wir unsere Sünden bekennen, erweist Gott sich als treu und gerecht, er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. Christen müssen ihre Schuld nicht abarbeiten, nicht wegmeditieren. Wir müssen nicht meditieren, um rein zu werden. Christen müssen nicht durch ein religiöses Leben einen Reinigungsprozess durchlaufen, der dann vielleicht, wenn man Glück hat, funktioniert, dass man die Reinheit erreicht, die man haben müsste. Eigentlich müssen wir nur aufrichtig unsere Schuld und Unreinheit bekennen und dann reinigt uns Gott. Das ist doch großartig. Ich begreife gar nicht, warum sich nicht mehr Menschen für diese Tatsache begeistern lassen. Auf der anderen Seite ist es so, wenn ein Mensch Christ wird, wird sich sein Leben natürlich auch verändern. Theoretisch ist das einleuchtend und scheint selbstverständlich, aber in der Praxis sieht das manchmal anders aus. Und deshalb gibt Paulus den Christen in Ephesus ganz praktische Anweisungen, mit denen wir uns in dieser neuen Predigtreihe beschäftigen werden, die ich überschrieben habe mit die Notwendigkeit angemessener Neuausrichtung, Betonung auch auf angemessen. Dann habe ich das einfach unterteilt, weil das nicht so lang ist, Tipps für das Leben 1 und Tipps für das Leben 2. Und heute beschäftigen wir uns die konsequente Veränderung. Und diesen Abschnitt möchte ich jetzt lesen. Das sage ich euch im Auftrag des Herrn mit allem Nachdruck. Ihr dürft nicht mehr wie die Menschen leben, die Gott nicht kennen und deshalb von ihrem verkehrten Denken in die Irre geführt werden. Ihr Verstand ist verfinstert, denn sie haben sich dem Leben entfremdet, das von Gott kommt, durch die Unwissenheit in ihrem tiefsten Innern verschloss sich ihr Herz gegenüber Gott. Das Gewissen dieser Menschen ist abgestumpft. Sie haben sich den Ausschweifungen hingegeben und beschäftigen sich voller Gier mit jedem erdenklichen Schmutz. Bei Christus habt ihr aber etwas anderes gelernt. Oder habt ihr seine Botschaft etwa nicht gehört? Seid ihr etwa nicht in seiner Lehre unterrichtet worden, in der Wahrheit, wie sie in Jesus zu uns gekommen ist? Legt also eure frühere Lebensweise ab, ja, legt den ganzen alten Menschen ab, der seinen Begierden folgt. Die betrügen ihn nur und führen ihn ins Verderben. Erneuert euch aber in eurem Geist und Denken. Zieht den neuen Menschen an, der nach Gottes Bild erschaffen ist und dessen Kennzeichen Gerechtigkeit und Heiligkeit sind, die sich auf die Wahrheit gründen. Was Paulus hier schreibt, das schreibt er Christen. Paulus richtet sich nicht, was man denken könnte, wenn man diesen Text mal so anschaut, dass er sich an Heiden richten würde und von ihnen sie auffordern würde zur Umkehr und Lebensveränderung. Nein, eindeutig spricht er zu wiedergeborenen Christen. Das ist ganz wichtig für uns, dass uns das klar ist, dass wir das nicht einfach wegschieben von uns. Das ist ja für die anderen. Nein, das ist nicht eine evangelistische Botschaft, das ist eine Botschaft an wiedergeborene Christen. Und da erstaunt der scharfe Ton und die radikale Aufforderung, das Leben nun endlich zu ändern. Das könnte uns zart beseiteten Christen geradezu erschrecken. Da sage ich euch im Auftrag des Herrn mit Nachdruck. Ihr dürft nicht mehr wie die Menschen leben, die Gott nicht kennen und deshalb von ihren verkehrten Denken in die Irre geführt werden. Ist diese strenge Aufforderung wirklich nötig? Ist es nicht selbstverständlich, dass Christen, die ihre Sünden bekannt, Jesus in ihr Leben eingeladen haben und den Heiligen Geist bekommen haben, automatisch ihr Leben verändert? Ist das nicht das, was wir erwarten, was wir hören, was wir am liebsten hören, dass das alles so passiert? Paulus würde uns vermutlich sagen, dass das leider nicht so automatisch funktioniert und nicht so selbstverständlich sei, wie wir uns das vielleicht vorstellen. Dazu werde ich im zweiten Teil mehr sagen. Zuerst beschreibt Paulus, wie Menschen leben, die Jesus nicht nachfolgen. Ihr Verstand ist verfinstert, denn sie haben sich dem Leben entfremdet, das von Gott kommt. Durch die Unwissenheit in ihrem tiefsten Inneren verschloss sich ihr Herz gegenüber Gott. Diese Menschen wussten zwar, dass es einen Gott gibt, aber sie wollten nichts mit ihm zu tun haben. Im Römerbrief beschreibt Paulus dieses Phänomen so: Trotz allem, was sie über Gott wussten, erwiesen sie ihm nicht die Ehre, die ihm zukommt, und blieben ihm den Dank schuldig. Wer sich bedankt, der weiß, dass er abhängig ist. Er ist der Empfangende, deshalb bedankt er sich. Übrigens, es war interessant, wir haben bei uns so einen Augenarzt, der irgendeine Arbeit macht in Zürich, hat bei uns übernachtet. Und dann hat er irgendwie in der Klinik, hat er dann immer gearbeitet und dann kam er zurück und hat gesagt, das ist schon interessant in der Schweiz. Da sagen wir alle Patienten Danke. Das sei sich gar nicht gewohnt. Sie verabschieden sich und bedanken sich. Das ist also noch ein guter Zug von uns. Wer sich bedankt, weiß sich abhängig. Der hat irgendetwas bekommen. Wenn sich die Menschen bei Gott nicht bedanken, dann drücken sie damit ihre Unabhängigkeit aus. Sie meinen, nichts von ihm empfangen zu haben und nichts von ihm zu benötigen, ihm nichts schuldig zu sein. Warum sollen sie sich dann bedanken? Sie machen es ohne Gott. Sie brauchen ihn nicht, also müssen wir ihm nicht danken. Wer sich bei Gott nicht bedankt, zeigt damit, dass er sich von ihm unabhängig gemacht hat. Oder meint es wenigstens. Diese Einstellung führt folgerichtig dazu, dass sich Menschen eine eigene Erklärung für ihre Bedeutung, die Bedeutung und Sinn und Ziel ihres Lebens geben müssen. Wenn sie sich von Gott abgekoppelt haben, der uns Sinn spendet, der uns Identität gibt, dann brauche ich eine neue. Also muss ich sie ausdenken. Jeder Mensch hat irgendeine Deutung für sein Leben, ob er sie nun formulieren kann oder nicht. Aber all diese Gedanken und Ideen nicht der Wirklichkeit des Lebens entsprechen, alles Illusionen sind, Lügen, die wir uns selber zudichten und an sie glauben, schreibt Paulus über die Folgen solchen Verhaltens Folgendes. Sie verloren sich in sinnlosen Gedankengängen und in ihren Herzen, denen jede Einsicht fehlte, wurde es finster. Das ist die Verstockung des Herzens. Das ist die Entwicklung eines Menschen, der sich von Gott gelöst und emanzipiert hat. Das Fatale ist, dass sich diese Menschen einbilden, klug zu sein. Sie fühlen sich gegenüber gläubigen Christen fortschrittlicher, moderner, überlegener, intelligenter und geistig weiterentwickelt. Sie haben diese christliche Dogmatik endlich überwunden. Sie sind weiter, sie sind nicht stecken geblieben. Doch Paulus konnte solche Haltungen nicht beeindrucken. Er meinte nüchtern, sie hielten sich für klug, aber sie sind zu Narren geworden. Wer Gott aus seinem Leben hinausdrängt, wird bald mit einer inneren Leere konfrontiert. Wenn wir uns nicht mehr als Geschöpfe Gottes verstehen, dann müssen wir eine neue Identität finden. Und das geht in 99% der Fälle in eine Richtung, die ursprünglich niemand einschlagen wollte. Das Gewissen dieser Menschen ist abgestumpft, sie haben sich der Ausschweifung hingegeben und beschäftigen sich voller Gier mit jedem erdenklichen Schmutz. Die Suche nach Erfüllung, Bedeutung und Identität kann einen Menschen komplett entmenschlichen. Im Galaterbrief beschreibt Paulus das ausführlich. Es ist klar ersichtlich, was die Auswirkungen sind, wenn man sich von der eigene Natur und nicht von Gott beherrschen lässt. Sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit, Ausschweifung, Götzendienst, okkulte Praktiken, Feindseligkeiten, Streit, Eifersucht, Wutausbrüche, Rechthaberei, Zerwürfnisse, Spaltungen, Neid, Trunkenheit, Fressgier und noch vieles andere, was genauso verwerflich ist. Wenn wir das lesen, regt sich in uns Widerstand. Paulus, so krass kann man das doch nicht sagen. Selbst in deiner antiken Welt muss es doch Menschen gegeben haben, die nicht Christen waren, aber ein anständiges Leben führten. Das klingt ja so, wie wenn einfach alles nur absolut schlimm wäre. Man darf doch Menschen, die andere Überzeugungen haben, nicht einfach so negativ charakterisieren, das wirkt schon ein bisschen fanatisch. Schließlich kennen wir viele Menschen, die sehr nett, freundlich, bescheiden und hilfsbereit sind und die von Jesus und dem christlichen Glauben nichts wissen wollen. Vielleicht würdest du Paulus am liebsten widersprechen und sagen, diese radikale Charakterisierung des Menschen, der Jesus ablehnt, gefällt mir nicht, denn sie entspricht nicht dem, was ich selber erlebe in der Begegnung mit Menschen. Nun, Paulus würde uns dann vielleicht sagen, dass er damit nicht sagen wollte, dass jeder Mensch alle Laster, die er beschrieben hat, auf sich vereinigen würde. Dass alles auf einen Menschen zutrifft. Er wollte nur klarstellen, dass sich Menschen ohne die Erlösung durch Jesus zwangsläufig in diese Richtung entwickeln. Und schließlich wird jeder Mensch, der mit sich selbst ehrlich ist, eingestehen, dass er nicht nur gut ist, sondern auch dunkle und unzulängliche Seiten in seinem Wesen und Leben kennt. Zugegeben, man kann sie oft gut verstecken, aber deswegen sind sie doch vorhanden. Ein Mensch kann außerordentlich nett und hilfsbereit sein, Er kann bescheiden sein und trotzdem pornosüchtig. Er kann sogar Kinderpornos anschauen, von denen er weiß, dass zu diesem Zweck Kinder missbraucht werden. Und damit macht er sich dem Kindsmissbrauch mitschuldig. Kann ein netter Mensch sein. Guter Freund von dir. Geschweige von dem ganzen Schmutz, den man in sich hineinzieht. Bei jemand anderem kann es Götzenkult sein, der in einem streng religiösen Leben Ausdruck finden kann. Wir wissen auch, dass die fürchterlichsten und brutalsten Herrscher kaltblütig morden und gleichzeitig über den Tod ihrer Katze weinen. Auf der einen Seite kaltblütig und auf der anderen Seite warmherzig. Und deshalb kommt das doch immer, wenn ein fürchterliches Verbrechen geschieht, was sagen die Leute? Das hätten wir nie gedacht. Der war doch so nett. Weil wir Menschen eben beides vereinigen können. Auf der einen Seite können wir kaltblütig sein, auf der anderen Seite warmherzig. Und wenn wir ehrlich sind, müssen wir dem Paulus recht geben. Das Gewissen dieser Menschen ist abgestumpft. Sie haben sich der Ausschweifung hingegeben und beschäftigen sich voller Gier mit jedem erdenklichen Schmutz. Sogar wissenschaftliche Untersuchungen geben Paulus recht. Ich habe das Buch von Zimbardo auch schon erwähnt, der ein Experiment machte und herausfinden wollte, warum sogenannte gute Menschen zu den schrecklichsten Taten fähig sind. Ein Phänomen, das bis heute irgendwie geheimnisvoll ist. Er meinte dann, die Menschen würden sich einbilden, sie wären nie in der Lage, eine böse und schreckliche Tat zu vollbringen. Nur einbilden. Er schreibt, die meisten Menschen verstecken sich hinter egozentrischen Voreingenommenheiten, die die Illusion erzeugen, man sei außergewöhnlich. Also das heißt, wenn ich von einem Verbrechen höre, nämlich Abu Ghraib oder Konzentrationslager oder weiß ich was alles, oder ein Mord oder eine Vergewaltigung, dann hebe ich mich ab, indem ich mir einbilde, ich würde sowas nie tun, ich bin anders. Besser als die anderen. Das ist die Illusion, sagt er. Aber sie sind nicht außergewöhnlich, sondern ganz normale Menschen. Würden sie besonderen Umständen ausgesetzt, dann würden sie plötzlich zu jeder grässlichen Tat fähig. Und das hat er mit seinem Experiment festgestellt, ein dickes Buch. Es gibt auch Filme über so Experimente. Zimbardo ist der Meinung, dass dieses Phänomen nicht aufgrund des menschlichen Wesens entsteht, sondern durch ein System verursacht wird, durch Umstände, die sich halt dann ungünstig um einen Menschen entwickeln, dass er dann zu bösartigen Handlungen greift. Auch wenn ich von der Forschungsarbeit von Zimbardo viel halte, vertraue ich an diesem Punkt lieber dem Paulus, der uns in aller Deutlichkeit zeigt, woher die Bosheit in dieser Welt kommt. Sie kommt von uns Menschen, weil wir uns von Gott gelöst haben. Wir halten uns zwar für weise, sind es aber nicht. Das ist reine Einbildung. Wer den Schöpfer verachtet und sein Leben auf ein selbstgemachtes Konzept aufbaut, der kommt automatisch in eine Abwärtsspirale. Je nach Umstände, in denen man lebt, ist die Abwärtsspirale schneller oder langsamer. Aber sie läuft. Das können wir in unserer Gesellschaft wunderbar beobachten. Was früher schamlos war, das ist heute cool oder hip. Der moralische Zerfall und der Wertezerfall unserer Gesellschaft ist gigantisch. Und ich könnte das an einigen Beispielen, auch an Leben, euch aufzeigen. Also, dass Menschen sagen, am Anfang sagen sie, ich wollte einmal das so und so leben und dann habe ich gemerkt, ich schaff's nicht und dann habe ich alles fahren lassen und habe mein Leben dann ganz anders geführt, als ich es eigentlich für richtig gehalten habe. Ja, Christen sollten anders leben. Das sage ich euch im Auftrag des Herrn mit allem Nachdruck, ihr dürft nicht mehr wie die Menschen leben, die Gott nicht kennen und deshalb von ihrem verkehrten Denken in die Irre geführt werden. Christen sollen also anders leben, denn sie haben ganz andere Voraussetzungen. Paulus meint, bei Christus habt ihr aber etwas anderes gelernt. Ja, Christen wissen, dass Jesus für ihre Schuld am Kreuz starb und durch den Glauben an Jesus ihre Schuld losgeworden und dadurch ewiges Leben bekommen haben. Durch den Heiligen Geist wurden sie grundlegend erneuert und fähig, sich diesem Sog der Abwärtsspirale zu entziehen. Es ist sozusagen ein neuer Mensch entstanden. Der Mensch, der wir waren, als wir noch ohne Christus lebten, ist mit ihm gekreuzigt worden, damit unser sündiges Wesen unwirksam gemacht wird und wir nicht länger der Sünde dienen. Was Paulus nun den Christen in den folgenden Versen schreibt, macht nur unter diesen Voraussetzungen Sinn. Wenn du nicht Christ geworden bist, keine Wiedergeburt erlebt hast, dann wird dich das, was Paulus nun sagt, komplett überfordern. Er erwartet das von dir gar nicht. Weil er eben an Christen schreibt. Wiedergeborene. Kein Mensch schafft eine tiefgreifende Erneuerung durch eine schrittweise Besserung aus eigenen Anstrengungen. Tiefgreifende Erneuerung ist nur durch eine Revolution des Herzens möglich und eine Revolution des Herzens geschieht nur da, wo sich Menschen vor Gott demütigen. Jesus sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm bleibe, trägt er reiche Frucht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Nun, diese Aussage könnte uns zum Gedanken verleiten, dass wir passive Empfänger sind. Doch Jesus meinte nicht, dass wir nichts tun sollten. Er meint nur, wenn wir ohne ihn etwas machen wollten, nichts Bedeutungsvolles dabei herauskommt. Paulus befürchtet, dass die Epheser wohl das Erlösungswerk von Jesus verstanden und angenommen haben, aber sich der praktischen Auswirkungen, die das auf ihr Leben haben sollte, nicht bewusst waren. Das bewog ihn zu fragen, oder habt ihr seine Botschaft etwa nicht gehört? Seid ihr etwa nicht in seiner Lehre unterrichtet worden, in der Wahrheit, wie es in Jesus zu uns gekommen ist? Braucht ihr vielleicht noch Nachhilfestunden oder habt ihr einfach nicht aufgepasst? Nun, so werde ich euch jetzt sagen, was zu tun ist. Legt also eure frühere Lebensweise ab. Ja, legt den ganzen alten Menschen ab, der seinen Begierden folgt. Die betrügen ihn nur und führen ihn ins Verderben. Nach einer Bekehrung sollte das Leben nicht in gleicher Weise seinen Fortlauf nehmen. Die Lebensweise muss sich ändern. Ein Christ darf sich nicht von seinen sündigen Lüsten treiben lassen. Er soll nicht mehr sündigen. Ist es nicht erstaunlich, dass Paulus das bekehrten Christen so direkt sagen muss? Offensichtlich kann man sich bekehren und trotzdem wie ein Mensch leben, der Jesus nicht kennt. Ein Problem, das wir heute noch kennen. Da bekehren sich Menschen, sie lassen sich vielleicht sogar taufen und trotzdem fragt man sich, ob sie das Evangelium wirklich verstanden haben. Denn in ihrem Leben hat sich scheinbar nichts geändert. Sie leben vielleicht sogar weiterhin im Ehebruch, lügen, betrügen. Oft besuchen sie nicht einmal eine Gemeinde, obwohl sie eigentlich zum Leib Christi gehören. Das erlebte Paulus immer wieder. Den Christen in Korinth schreibt er, ich fürchte, bei meinem Kommen werde ich beschämt und traurig sein, weil so viele bis heute nicht mit ihren alten Sünden gebrochen und sich nicht von ihren schamlosen, unmoralischen, ausschweifenden Lebensführung abgekehrt haben. Nochmals, das schreibt er nicht den Korinthern, die von Jesus nichts gehört haben, sondern das schreibt er den Christen in Korinth. Er schreibt, ihr seid Christen, ihr habt euch bekehrt, aber ihr lebt, wie wenn nichts passiert wäre. nicht wie erlöste Menschen. Wenn ich Christ werde, dann ist es meine Aufgabe, mich von meinem sündigen Lebensstil zu trennen. Das geschieht leider nicht automatisch. Dazu muss ich bewusst meine Werte und Überzeugungen neu definieren. Und Paulus sagt das so: Erneuert euch aber in eurem Geist und Denken. Also er spricht da nicht vom blinden Gehorsam. Ich meine, das Wort, der Gehorsam ist etwas Wichtiges im Glauben. Aber der christliche Glaube, da geht es nicht um blinden Gehorsam, da geht es um Denken, um Überzeugungen, um etwas aus Überzeugung zu tun. Wir müssen umkehren, neu denken, dem neuen Leben angepasst. Und dabei geht es nicht um Verbote. Das darf ich nicht mehr und jenes soll ich nicht anfassen. Nach dem Motto, eigentlich möchte ich ja stehlen, aber jetzt darf ich es nicht mehr, dummerweise. Nein, es geht um eine fundamentale Veränderung meiner Überzeugungen. Und dann werde ich sagen, ich will nicht stehlen. Ob ich das darf oder nicht, ist mir egal, ich will es nicht. Das ist das Umdenken. So geschieht, was Paulus dann fordert. Zieht den neuen Menschen an, der nach Gottes Bild geschaffen ist und dessen Kennzeichen Gerechtigkeit und Heiligkeit sind, die sich auf die Wahrheit gründen. Mit anderen Worten, führt euer Leben so, wie es Gott ursprünglich gemeint hat und durch das Opfer von Jesus Christus ermöglicht hat. Ja, vielleicht hast du dich bekehrt und sogar taufen lassen. Du hast verstanden, dass Jesus für deine Schuld am Kreuz gestorben ist. Doch bist du vielleicht an diesem Punkt stehen geblieben, weil du dachtest, dass du damit am Ziel angekommen bist und nun alles andere irgendwie werden wird. Es kommt dann schon. Vielleicht musstest du dann merken, dass sich doch nicht so viel verändert hat. Du hast immer noch dieselben Schwierigkeiten. Vielleicht betest du schon 2 Jahre oder 1 Jahr dafür, dass das endlich mal weggeht. Herr, nimm mir das weg. Herr, ich will das nicht mehr. Aber so geschieht Veränderung nicht. Gott nimmt uns nicht einfach Dinge weg, die wir festklammern. Die Veränderung, die du vielleicht am stärksten dann bemerkt hast, sind Anforderungen, denen du dich nicht gewachsen fühlst. Viel beten, regelmäßig Bibel lesen, Gottesdienste besuchen und so weiter. So kann es sein, dass du den Glauben an Jesus nicht als etwas Befreiendes erlebst, sondern als eine zusätzliche Last in deinem Leben, die dein schlechtes Gewissen sogar noch verstärkt. Wenn du ehrlich bist, denkst du manchmal eigentlich, durch das, dass ich Christ bin, habe ich eigentlich mehr Stress, als wenn ich nicht Christ bin. Als ich noch nicht Christ war. Wenn das bei dir der Fall ist, dann müsstest du die 3 nächsten Schritte tun. Schritt 1, die alten Lebensgewohnheiten ablegen. Nicht nur dafür beten, dass Gott dir hilft, dass du das oder das nicht mehr tust oder das tun kannst, sondern dann musst du sagen, und jetzt will ich das nicht mehr, ich drehe dem den Rücken. Der zweite Schritt ist, der mit dem ersten, alle hängen zusammen, umzudenken. Nicht etwas einfach loslassen, das werden wir in den nächsten Predigten, werde ich das noch ausführen. Man kann nicht einfach etwas loslassen, ohne dass man es neu füllt. Dann entsteht ein Vakuum, das schafft kein Mensch. Es geht um die Erneuerung unseres Denkens, um Überzeugungen, nicht eben nur Gehorsam, dass wir etwas tun, weil wir meinen, wir müssen es tun, weil wir Christen sind, sondern etwas zu tun, weil wir überzeugt sind, dass das gut und richtig ist. Und dabei hilft dir besonders, in besonderer Weise die Bibel. Und der Schritt 3 ist dann, die neue Lebensgewohnheiten annehmen, so leben, wie es zu einem Kind Gottes passt. Paulus schreibt in Galatern: Da wir also durch Gottes Geist ein neues Leben haben, wollen wir uns jetzt auch auf Schritt und Tritt von diesem Geist bestimmen lassen. Also es ist nicht selbstverständlich. Als Christen sind wir nicht bevormundet, sondern wir sind noch eigenständige Personen, eigenständige Menschen, die eigenständige Entscheidungen treffen. Und Gott erwartet von uns, dass wir das tun. Und wer erwartet, dass Gott das für uns tut, der hat in meinen Augen eine ganz falsche Vorstellung von geistlichem Leben und vom christlichen Glauben. Für unsere Rettung können wir nichts tun. Jesus hat alles dafür getan, dass wir ewiges Leben bekommen. Doch wenn wir das ewige Leben bekommen haben, können wir sehr wohl viel tun. Und ich weiß, wir wagen das oft gar nicht zu sagen, weil dann alle Angst haben, wenn man das sagt, dann sagt man quasi, man kann sich das Heil verdienen. Nein, die Rettung kann man nicht verdienen, das ist ein reines, absolutes Geschenk Gottes. Aber wenn wir gerettet sind, dann können wir wohl einiges tun. Jesus hat uns durch sein Sterben am Kreuz nicht von Gott losgekauft, sondern für Gott erkauft, damit wir das Leben für Gott und für das Reich Gottes leben. Wir müssen zwischen Rechtfertigung und Heiligung, zwischen Wiedergeburt und Erneuerung unterscheiden. Das erste ist geschenkt und schafft die Voraussetzungen für den folgenden Prozess, vergleichbar mit der Schöpfung. Gott hat die Welt erschaffen, die steht da, und das nächste, der Prozess, ist die Erhaltung der Welt. Diesen Auftrag hat er den Menschen gegeben. Genauso ist es mit uns. Gott hat uns das ewige Leben geschenkt, das steht fest, in Jesus Christus. Aber jetzt sind wir dran am Prozess der Erhaltung und des Wachstums. Und da hilft uns natürlich Gott auf jeden Fall. In den beiden nächsten Teilen dieser Predigtreihe werden wir sehen, dass Paulus noch ganz konkret wird, was ausgezogen und was angezogen werden sollte. Ja, und es ist so, dass das in uns zu Spannungen führen kann, wenn wir diesen Weg einschlagen und merken, dass wir jetzt auch gefragt sind. Paulus kannte das selbst. In Galaten schreibt er, die menschliche Natur richtet sich mit ihrem Begehren gegen den Geist Gottes und der Geist Gottes richtet sich mit seinem Begehren gegen die menschliche Natur. Die beiden liegen im Streit miteinander und jede Seite will verhindern, dass ihr das tut, wozu die andere Seite euch drängt. Und wer entscheidet dann, welcher Seite wir zusagen? Natürlich wir, nicht Gott. Wir wissen ja, was Gott will. Wir entscheiden, welche Seite wir jetzt gewähren lassen. Niemand von uns kann im Ernst behaupten, er würde erhaben über jeder Versuchung schweben. Das ist Schwärmerei. Das ist nicht das wirkliche Leben. Aber jeder Christ sollte wissen, dass er die richtigen Entscheidungen treffen und auch durchziehen kann. Jakobus ermutigt uns dazu. Legt alles ab, was euch beschmutzt, alles Böse, was noch bei euch vorhanden ist, und geht bereitwillig auf die Botschaft ein, die euch ins Herz gepflanzt wurde und die die Kraft hat, euch zu retten. Ich bete mit uns. Ich danke dir, Herr Jesus, für das großartige Geschenk, dass du uns gemacht hast, dass wir deine Kinder sein dürfen. Dass du uns ewiges Leben geschenkt hast. Neue Menschen hast du aus uns gemacht. Und Herr, wir sehen auch in deinem Wort diese Not, auch bei den Christen damals, und wir sehen sie auch bei uns selber, die Gefahr, dass wir da stehen bleiben und irgendwie warten, dass sich unser Leben verändert, anders gestaltet, und wir merken, so einfach funktioniert das nicht. Du weißt, wo jedes von uns steht, und du kannst einfach auch schenken, dass wir das erkennen und dann die richtigen Entscheidungen treffen. Im Wissen darum, dass wenn wir die richtigen Entscheidungen treffen, dann wirst du uns unterstützen und tragen, auch durch spannungsvolle Zeiten hindurch. Du wirst mit uns gehen und du wirst deine Freude daran haben. Und unser Leben als Christen wird eine freudige Sache, ein erlöstes Leben sein und nicht ein Leben, das komplett von schlechtem Gewissen befrachtet wird. Weil wir das nicht leben, was wir den Eindruck haben, dass wir das leben müssten. Und die religiösen Praktiken, die wir denken, wir müssten sie einhalten, wir nicht einhalten können oder wollen oder es einfach nicht schaffen. Sondern dass wir erlöste Christen sind, die mit Überzeugung das tun, was sie tun. Amen.